Wie viele Narzissten braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Was denkt ihr? Es reicht einer. Der stellt sich hin, hält die Birne und die ganze Welt dreht sich um ihn. Und schon kommt die Birne raus und die Welt dreht sich wieder in ihn, kommt die frische Birne rein. Ein Narzisst wurde gefragt, was ist denn Empathie? Und seine Antwort war, na, das ist doch das, was die anderen brauchen, damit sie mir gut zuhören können. Gell? Der Begriff vom Narzissmus und der Narzisst ist eine Diagnose, die im Moment in aller Munde ist. Als ich jung war, als ich studiert habe, da gab es das auch schon, da habe ich das kennengelernt in der Psychologie, vielmehr als ein neutraler Begriff. Jeder Mensch hat narzisstische Anteile, das ist auch gesund, aber heute meinen wir eigentlich, wenn wir von einem Narzissten sprechen, ein Mensch, der sich immer um sich selbst kreist. Immer um sich selbst dreht, der in seinem Inneren ein großes, schwarzes Loch hat, das ist sein Ego, und er dreht sich ausschließlich den ganzen Tag um sich selbst. Und das Problem am Narzissten ist, dass je länger er sich um sich selber dreht, desto weniger wird er Mensch. Er macht sich kaputt, wird immer unmenschlicher und am Ende macht er nicht nur sich kaputt, sondern er macht auch seine Mitmenschen kaputt. Eine Gesellschaft, die aus Narzissten besteht, hat keine Zukunft, hat keine Perspektive. Und eine Kirche, die aus Narzissten besteht, ist nicht etwa der Vorgeschmack auf den Himmel, sondern wohl eher der Vorhof der Hölle. Das ist schon eine ernste Sache mit dem Narzissmus. Jetzt habe ich gelesen, gute Prediger haben einen hohen narzisstischen Anteil. Das hat mich dann zunächst mal etwas erschreckt und auch irritiert. Und ich bin so ins Nachdenken gekommen und neulich habe ich mich tatsächlich dabei ertappt, wir haben so ein YouTube-Analyse-Tool in der Gemeinde, wie ich das so anschaue und gucke, wie viele Likes habe ich und vor allem, wie viele Dislikes, gell? Wie viele Leute geben meinen Predigten Dislikes, gell? Das tut mir dann weh, da spüre ich dann einen gewissen Schmerz und ich habe gemerkt, naja, also wenn ich hier ehrlich bin und das will ich sein, das ist mein Anspruch, ja, ich will Gottes Wort verkündigen, aber da geht immer noch was anderes mit rein. Ich will auch beliebt werden, ich will gelobt werden, ich will anerkannt sein. Das schwingt da immer mit rein. Und in der Reflexion auf diese Predigt habe ich mit Entsetzen festgestellt, dass ich oft nach Hause fahre, nicht immer, aber oft von der Predigt nach Hause fahre mit dem Gedanken, was denken jetzt die Leute? Habe ich jemand gekränkt? Habe ich jemand geärgert? Hat es jemand geholfen? Aber ich, ganz selten gehe ich mit der Frage nach Hause, was denkt eigentlich Gott über die Predigt? Ist Gott zufrieden? Ja, es geht immer nur um die Menschen. Ja, da habe ich schon ganz erhebliche narzisstische Anteile. Und trotzdem würde ich meinen, bin ich nicht mal ein übermäßig großer Narzisst, würde ich mal in aller Demut von mir behaupten, sondern ich bin ein Kind unserer Zeit. Denn wir leben, so sage ich es mal, in einer Gesellschaft mit narzisstischen Zügen. Gell? Das ist unsere Zeit, das ist unsere Gesellschaft. Jeder dreht sich um sich selbst. Social Media ist das beste Beispiel. Wir machen Selfies von uns und freuen uns über 30, 40, 50, 80 oder 100 Likes oder Herzchen bei Instagram oder sonst irgendwas. Spiegeln uns selbst, lassen uns loben, lassen uns feiern von unserem Umfeld. Und wenn ich heute Menschen frage nach ihrer Berufswahl, da gibt es ganz wenige, die sagen, ja, ich will einen Beruf machen, ich will mich so in die Gesellschaft einbringen, dass maximal viele Menschen von meinen Begabungen einen Vorteil haben. Die Logik ist ganz andersrum. Ich will einen Beruf ergreifen, bei dem ich maximal viele Vorteile von vielen Menschen habe. Es geht um mich. Wie komme ich voran? Wie komme ich weiter? Wie kann ich eine Förderung vom Staat bekommen? Wie kann man mir helfen? Es geht in der Regel immer nur um mich. In dieser Zeit leben wir, in dieser Gesellschaft leben wir. Und ich habe Tage, da ist bei mir so, da drehe ich mich so um mich selbst, um meine Probleme, um meine Verletzungen, um meine Schmerzen, um meine Bedürfnisse, um meine Wünsche, um meine Ängste. Das macht mich richtig müde. Das macht mich müde und krank. Das ist eine richtige Last. Und da darf ich uns heute Morgen die gute Nachricht verkünden. Ich nenne es jetzt mal, Gott verfolgt eine antinarzistische Agenda. Gott hat andere Ideen. Warum? Weil Gott kein Narzisst ist. Und in einer Gesellschaft mit narzisstischen Zügen fällt es uns schwer zu glauben, dass es ein Wesen gibt, das nicht an sich selbst denkt, dass es da ein Wesen gibt, das nicht von sich selbst und von seinen eigenen Wünschen, Ansprüchen und Bedürfnissen so erfüllt ist, dass es jeden irgendwie für sich benutzen will. Aber genau das ist Gott. Ein selbstloses Wesen. Gott verschenkt sich uns zu 100% in seinem Sohn Jesus. Er beweist uns seine Selbstlosigkeit. Und er lädt uns ein, auf die Reise mit ihm zu gehen. Das ist seine antinarzistische Agenda. Und diese dauerhafte Ego-Selbstumkreisung, gell? Jetzt fliegt er dann bald eine Rakete zum Mond, die Artemis-Rakete, die dreht sich nur um den Mond, gell? Aber er lädt uns ein, uns nicht um uns selbst, nicht auf eine Artemis-Mission zu gehen, wo wir uns immer nur um uns selbst sehen, sondern uns aufzumachen in Richtung Sonne, in Richtung Leben, uns auf Gott auszurichten. Da wären wir dann wahrhafte Menschen. Das ist die Einladung. Und die gute Nachricht heute Morgen, die ich habe für alle, die Christen sind, die sich Christen nennen, ist, es geht nicht um dich. Und es geht nicht um dich. Und es geht nicht um mich. Es geht nicht um mich. Es gibt Dinge, die sind größer, schöner und weiter. Ich muss mich nicht ständig um mich selbst drehen, um meine Wünsche und um das, was mir so wichtig ist. Und es führt uns in eine ganz neue Freiheit. Man sagt, die weltliche Freiheit ist, müssen, was man will. Also ich will eine Frau, also muss ich jetzt eine Frau haben. Ich will Geld, also muss ich jetzt Geld haben. Ich will essen, also muss ich jetzt Geld haben. Das ist die weltliche Freiheit. Und das ist überhaupt gar keine Freiheit. Wenn ich immer muss, was ich will, was mein Ego will, gell, dann bin ich nicht frei. Die geistliche Freiheit wäre, wollen, was man muss. Ja, das, was Gott mir gibt, was Gott mir auferlegt, was er, wozu er mich beauftragt, dazu finde ich ein Ja. Das ist die wahre Freiheit. Wollen, was man muss und nicht müssen, was man will. Es geht nicht um mich. Das ist das Evangelium von Jesus Christus für dich und für mich heute Morgen. Es geht nicht um dich. Du darfst dich selbst loslassen. Du darfst dich und deine Bedürfnisse freigeben. Und das ist wirklich gute Nachricht, gute Nachricht. Raus aus der Selbstumkreisung, raus aus der ständigen Selbstbespiegelung hinein in eine ganz neue Freiheit. Das große antinarzistische Gebet der Bibel übrigens ist das Vaterunser. Die Leute fragen Jesus, wie soll man beten? Und Jesus sagt, ich sage euch, wie man beten soll. Könnte sagen in Klammer, und das ist wahrhaft antinarzistisch. Gell? Wie geht das Gebet los? Wir richten uns auf den lieben Vater im Himmel aus. Unser Vater, der du bist im Himmel. Gell? Selbstlose Vater im Himmel. Auf ihn richten wir uns aus und dann heißt es, dein Name werde geheiligt und nicht meiner. Gell? Wir wollen groß rauskommen, wichtig sein, bekannt sein, viele Likes haben. Es geht nicht um meinen Namen. Gell? Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme und nicht mein Reich. Man sagt ja, viele Pastoren, Unternehmer, was weiß ich, Hausfrauen haben sich so ein eigenes Königreich gebaut. Da sind sie und da sind die Pfarrer oder wer auch immer, die sind die kleinen Könige. Wie sollen wir beten? Dein Reich komme und mein Reich vergehe. Vergehe. Dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Also das ist ein Gebet, raus aus der Selbstumkreisung. Es geht nicht um mich. Rein in eine neue Lebensausrichtung hin zu Gott. Jetzt kann man das falsch verstehen. Gell? Was ich hier nicht predigen will, ist so eine, es gibt so eine verbissene Selbstkasteiung, gell? So eine verkrampfte Selbstverleugnung, die ist schon wieder egoistisch, gell? Die ist schon wieder selbstzentriert. Das ist hier nicht der Punkt. Jesus lehrt uns auch zu beten, unser tägliches Brot, gib uns heute. Da geht es um unsere Bedürfnisse. Unsere Bedürfnisse haben ihren Platz. Und Jesus sagt auch, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und dann wird euch alles andere zufallen. Das Geheimnis ist, und das ist das Geheimnis, wenn man aussteigt aus der Selbstumkreisung, dass Gott uns alles gibt, was wir brauchen. Wir müssen es uns nicht nehmen. Wir müssen es uns nicht holen. Wir richten uns auf ihn aus und empfangen gleichzeitig alles und mehr, was wir brauchen. Das ist komplett wild. Das ist komplett wild und groß und komplett konträr zu dem, was wir sonst in unserer Welt kennen. Und das Erstaunliche ist, so ein Leben, so ein antinarzistisches Leben, das hat eine ganz erstaunliche Wirkung. Jesus sagt, das ist der Weg zum Glück, das ist der Weg zum Frieden, das ist der Weg zur Erfüllung und das ist der Weg, wie die Welt verändert wird. Wir sehen es ganz deutlich an Jesus, der eine wirklich antinarzistische Agenda verfolgt hat und viele Frauen und Männer der Bibel auch. Zwei Männer habe ich uns mal dabei, als Beispiel, beleghaft, die eine antinarzistische Agenda in ihrem Leben verfolgt haben. Wir haben die zwei hier, das ist Paulus und Silas, ihr seht sie hier. Selfie gemacht. Also eins weiß ich sicher, Paulus, in all seiner Demut bei Medien war er immer top vorne mit dabei zu seiner Zeit. Briefe geschrieben, alles, also seitdem er die modernsten Medien benutzt. Ich bin mir sicher, er hat den iPhone und zwar das Allerneueste. Und darum hat er auch hier vor dieser Stadt Thessaloniki ein Selfie gemacht. Gell? Paulus und Silas unterwegs, berufen von Gott, die gute Nachricht in der Welt zu verkünden, in der nicht-jüdischen Welt. Das war ihr Auftrag, ihre Missionsreise. Das war jetzt keine pietistische Kreuzfahrt mit irgendwie von einem zum anderen und dann kommst du noch ein Pfarrer, der sagt irgendwas, sondern das war schon hardcore, von einer Stadt in die andere und dort haben sie die gute Nachricht von Jesus Christus verkündigt. Hier in dem Fall in Thessaloniki. Und sie kommen in diese Stadt gerade aus einer schwierigen Situation raus und beginnen in der Synagoge zu predigen und das Ganze zeigt Wirkung und schon gibt's wieder Ärger und sie müssen die Stadt wieder verlassen. Aber Paulus ist so verbunden mit diesen Menschen da, die da zum Glauben gefunden haben. Er ist so verbunden mit dieser Gemeinde und schreibt ihr deshalb einen Brief. Das ist der erste Brief an die Thessalonicher. Ich komme übrigens zu dieser Predigt nicht, weil ich irgendjemand heute was sagen will, am ehesten noch mir, sondern wir haben im Hauskreis tatsächlich in unserer Kleingruppe über den Thessalonicher Brief geredet letztes Mal und da fand ich, war okay der Abend, aber das hat dann im Nachgang so ein gewaltiges Echo in mir ausgelöst, das musste in der Predigt werden, ich konnte nicht anders. Gell? Und so sind wir hier beim Thessalonicher Brief gelandet. Die beiden sind unterwegs. Das ist einer der ältesten Briefe überhaupt im Neuen Testament, also das ist auch ganz ursprünglich und da spüren wir auch diesen Paulus, da spüren wir auch noch diesen Geist, diese Atmosphäre von der Missionsreise, von dem Unterwegssein und er legt hier seine Agenda offen, der Paulus. Und das finde ich mega spannend und das ist die Agenda von Paulus und Silas und sagt, wir wollen nicht Menschen gefallen. Das ist nicht unser Ziel auf dieser Reise, sondern ihm, also Gott, der unsere geheimsten Gedanken kennt. Zunächst mal klingt es auch ganz schön anspruchsvoll, es ist leichter, Menschen zu beeindrucken als Gott, gell? Weil der kennt ja alles, der weiß ja, wie es uns in uns drin aussieht. Und dann habe ich aber in diesem Bewegen und Beten von diesem Vers gemerkt, das ist extrem anspruchsvoll und so gut und so kraftvoll. Das zum Leitvers zu machen, das muss ich ja nicht nur machen, wenn ich auf einer Missionsreise bin, das kann ich als Christ insgesamt machen. Ich verfolge den Pfad, dass ich sage, ich will nicht Menschen gefallen, sondern Gott, der meine geheimsten, meine größten Geheimnisse kennt. Das Ziel meines Lebens ist es nicht, Menschen zu gefallen, Menschen zu beeindrucken, Ruhm und Ehre zu bekommen. Sondern ich will Gott gefallen. Ich will, dass Gott ein Lächeln auf dem Gesicht hat, wenn er an mich denkt oder wenn er an den Tag denkt und nicht die Menschen. Das kann manchmal heißen, auch den Menschen zu gefallen. Das kann aber auch eben manchmal heißen, den Menschen gerade nicht zu gefallen. Und das habe ich in der letzten Woche versucht, aufzustehen morgens und zu sagen, wie muss ich diesen Tag gestalten, sodass er Gott gefällt? Und nicht den Menschen. Gell? Und bei so Menschen wie ich, die ein bisschen anfällig sind auf soziale Anerkennung oder soziale Dinge überhaupt, macht es echt einen Unterschied. Primärziel dieses Tages, was will ich erreichen? Ich will Gott gefallen. Macht einen Riesenunterschied. Hat mir geholfen, mein Leben besser auszurichten. Ich finde es richtig stark, was Paulus uns hier lehrt. Man könnte natürlich sagen, die Scharfsinnigen sagen, okay, so ganz, ganz narzissmusfrei ist das Ganze ja gar nicht, oder? Er will ja doch irgendjemand gefallen. Stimmt. Das ist nämlich ein cleverer Move, den Paulus hier macht. Ich habe euch was dabei, das habe ich im Studium kennengelernt. Eines der mächtigsten Werkzeuge, finde ich, das man als Pastor hat. Das ist das sogenannte narzisstische Dreieck. Seht ihr das hier? Und das beschreibt... Die Idee von diesem narzisstischen Dreieck, ich habe das nur im Studium gehört und seitdem, ich kann es nicht mal mehr googeln und finde es auch nicht in der Literatur. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet, dass ich es gelernt habe. Auf alle Fälle begleitet es mich. Und das narzisstische Dreieck sagt, jeder Mensch ist so veranlagt, dass er sich in diesen drei Feldern erweitern will. Das Ego eines Menschen will drei Dinge. Es will Ehre, soziale Anerkennung, Ruhm, wenn man so will. Es will Besitz, Geld, was auch immer. Und es will Lust. Das meint also natürlich Sexualität, aber es meint auch gutes Essen, Urlaube machen, also das Leben genießen. Wenn wir aufstehen morgens, dann treten wir an, um etwas, mindestens etwas von diesen Dingen zu bekommen, am liebsten alle drei. Gell? Und bewegen uns in diesem narzisstischen Dreieck. Und das Spannende an dem narzisstischen Dreieck ist, ein Mensch kann, indem er in ein Eck geht, bleibt er immer noch in diesem Dreieck, aber er kann Dinge kompensieren. Also ich habe einen Freund, der arbeitet in Frankfurt, da in diesem ganzen Bankending, wo man ja sehr gut verdient, und ich habe da mit ihm mich mal unterhalten über diese hohen Gehälter, und er sagt mehr oder weniger, wenn ich es noch richtig weiß, das ist Schmerzensgeld. Man muss so hohe Gehälter bezahlen, sonst würde kein Mensch so eine dreckige Arbeit machen. Gell? Und das ist genau der Punkt. Man kann auf Ehre und Lust verzichten, wenn man viel Geld dafür bekommt. Gell? Das reicht uns. Wir können dann so kompensieren. Andersrum aber auch. Und jetzt wird es spannend. Jetzt sind wir nämlich in der Gemeinde. Wir sind eine Freiwilligenorganisation, machen alles ehrenamtlich. Wenn ich viel Ehre bekomme, gell? Wenn ich viel Ehre bekomme, viel Lob und Anerkennung, dann brauche ich kein Geld. Gell? Dann bin ich bereit, auf Geld zu verzichten, auf materielle Anerkennung. Da bin ich sogar bereit, auf Spaß und Freude zu verzichten. Und so kann ich mich hier ehrenamtlich einbringen. Und eigentlich geht es nur um mich. Gell? Es geht nur um mein Ego, dass ich gelobt werde, dass mein Ego geschmeichelt wird. Und für Lust gilt genau dasselbe. Ich kann auf Geld verzichten, ich kann auf Anerkennung verzichten, solange ich viel Spaß habe im Leben, gell? Solange das gelingt. Was macht Paulus jetzt hier? Ich finde, er macht was ganz Spannendes. Es ist eben nicht die komplette Selbstverneinung, die Paulus hier macht, im Sinn von, ich schneide alles ab, alle meine narzisstischen Bedürfnisse, die schneide ich ab und bin dann komplett irgendwie jenseits aller Menschlichkeit, sondern der transzendiert dieses narzisstische Dreieck. Also transzendiert heißt ja vergeistlicht, gell? Er sagt, ja, ich bin ein Mensch, ich brauche Ehre, aber ich suche mir diese Ehre nicht mehr bei Menschen, sondern ich suche sie bei Gott. Und Jesus macht es übrigens auch, der transzendiert es auch, der sagt, willst du reich werden? Martina, willst du reich werden? Ja, das ist eine gute Sache, wenn man reich werden will. Aber sammel dir Schätze im Himmel und nicht auf der Erde. Das ist der Punkt. Nutz die Energie. Nutz diese narzisstische Energie, soweit sie da ist, um dir Ehre bei Gott zu holen, um dir Schätze im Himmel zu sammeln. Und mit der Lust, jetzt geht die Fastenzeit los, von dem her, das schneiden wir jetzt mal tatsächlich ab. Gell? Aber hat Paulus auch übrigens einiges zu sagen zum Thema Enthaltsamkeit und so weiter. Also versteht ihr die Dynamik, die Paulus da anwendet? Es geht also, ja, raus aus dieser Selbstumkreisung, komplett mach dich frei von diesem ständigen, ich drehe mich um mich selbst, und zugleich nutze aber auch diese narzisstische Energie, um mit Gott deine Verbindung zu stärken, um dich auf die zukünftige Welt vorzubereiten. Das finde ich mega, gell? Die Idee, ich will mit meinem Leben und mit meinem Handeln nicht Menschen gefallen, sondern ich will Gott gefallen. Jetzt gibt es wahrscheinlich Widerstand im Sinn von, ja, denn es ist ja Werkgerechtigkeit, was du da predigst. Gell? Hier, wir müssen uns doch nichts verdienen bei Gott, wir müssen nichts tun für Gott. Stimmt. Gell? Übrigens, das stammt von Paulus, der Satz, der ist ja nicht von mir. Gell? Der Punkt ist folgender, wir sind geliebt als Christen. Und jeder, der umkehrt in seinem Leben, der sich taufen lässt, der tritt in die Liebe Gottes, in die bedingungslose Liebe Gottes. Und Gott schaut dich freundlich an, in jedem Fall. Ob du ihm Ehre machst oder nicht, das spielt keine Rolle. Seine Liebe gilt dir. Der Punkt hier ist, das ist die Chance, dass wir Gott zurücklieben. Wir können Gott zurücklieben. Wir dürfen Gott lieben. Mit all unseren Taten, mit all unseren Worten, mit allem, was wir sind. Manche machen daraus was Schlechtes und sagen, du willst dir das Heil verdienen. Nein, der Punkt ist doch geklärt. Wer ein Ja zu Jesus hat, der ist fein mit Gott. Die Beziehung ist in Ordnung. Die passt. Ja, aber jetzt habe ich die Chance, ihn zurückzulieben. Und es ist legal, Gott gefallen zu wollen. Es ist legal, ihm ein Lächeln ins Gesicht zaubern zu wollen. Das ist sogar was Wunderschönes. Ich will mit meinem Leben die Liebe, die ich empfangen habe, an Gott zurückgeben. Schöner geht's doch gar nicht. Einer unserer Söhne hat vor ein paar Jahren zu mir gesagt, Papa, also die Vorgeschichte ist, die Fuhrparkentscheidung meiner Frau und ich sind hochgradig umstritten, eigentlich immer schlecht. Und die Idee war, dass er dann sagt, Papa, wenn ich groß bin und erfolgreich, dann kaufe ich dir einen Porsche. Ja, dann ist mal eine Ruhe hier. Team Korea und so, das geht ja gar nicht. Dann muss ein Porsche her. Muss irgendeins unserer Kinder einen Porsche kaufen, erfolgreich sein, damit ich sie liebe? Nein, muss gar nicht. Die können auch barfuß laufen. Das ist fein. Die sind meine Kinder. Ich liebe die Kinder. Wirklich, von ganzem Herzen. Aber wenn der Tag dann kommt und er mit dem Porsche vorfährt und mir den Schlüssel gibt, dann werde ich weinen. Und er wird weinen, weil ich weine. Und es wird so schön sein. Das ist nichts Falsches oder Schlechtes, gell? Warum sollen wir nicht auch so mit Gott umgehen? Warum sollen wir nicht Gott auch mit unserem Leben Freude machen und danach trachten, mit allem, was wir haben und sind, dass Gott sich über uns freut? Das befreit uns. Das befreit uns davon, von der Ehre von Menschen, von der Anerkennung von Menschen abhängig zu sein. Das finde ich so ein großes Glück. Das ist wahre Freude. Ich darf Gott lieben. Ich darf mich ihm schenken. Ich darf mich bemühen und anstrengen. Mit all meiner Kraft, mit allem, was ich bin. Mit der Idee, dass er sich über mich freut. Ich weiß, dass er mich liebt. Das weiß ich doch. Aber ich möchte, dass er sich auch noch über mich freut. Und dann geht es zurück und hin und her. Und die Liebe explodiert komplett ins ganze Universum, weil es so schön ist. Das ist der Punkt hier. Das ist der Punkt. Jetzt ist der Paulus da in Thessaloniki, tritt hier an, genau mit dieser Idee. Wir sind hier unterwegs, wir wurden auch ausgesandt. Wir sollen die gute Nachricht, die Liebe von Jesus Christus verkündigen. Allen Menschen sagen, wie sehr Gott sie liebt, wie selbstlos Gott sie liebt. Was ist denn aber jetzt, wie kann ich denn Gott gefallen? Wie sieht es aus? Und hier habe ich nur einen Punkt dabei, das geht jetzt ein bisschen zu weit, das jetzt auszuführen. Aber ich glaube, Gott gefällt A, wenn wir uns an seine Gebote halten und B, wenn wir wirklich selbstlos und ehrlich unsere Mitmenschen lieben. Ich kann natürlich trotzdem das nicht abtrennen und sagen, naja, ich liebe nur Gott und die Menschen sind mir egal. Das ist nicht der Punkt. Wer Gott liebt, wer Gott eine Freude machen will, der kommt gar nicht drum rum, seine Mitmenschen auch so zu lieben, wie Gott uns geliebt hat. Genauso selbstlos und genauso hingebungsvoll. Und es ist natürlich einfach, wenn man zurückgeliebt wird, aber wenn man gehasst wird, ist das eine ganz andere Nummer. Und das ist genau das, was Paulus dann erlebt und Silas in der Stadt in Thessaloniki. Da gibt's dann richtig Stress. Das ist dann der nächste Vers. Wie ihr wisst, hatten wir zuvor in Philippi viel ausstehen müssen. Also das war wirklich schlimm. Da waren sie im Gefängnis, wurden geschlagen, ausgepeitscht. Nachher hat sich dann eine Wende genommen, haben sich die Stadtoberen noch entschuldigt, aber sie mussten gehen. Gell? Trotzdem fassten wir im Vertrauen auf unseren Gott den Mut, euch seine gute Nachricht zu verkünden und ließen uns nicht davon abbringen, als es auch bei euch zu harten Auseinandersetzungen kam. Gott lieben, Menschen lieben ist einfach, wenn man zurückgeliebt wird. Aber hier, wenn man so misshandelt wird, wenn man da nichts mehr erwartet, wenn einen nichts mehr erwartet als Ärger und Stress und Hass und Gewalt. Das ist eine große Herausforderung. Aber Paulus und Silas fassen den Mut, warum? Weil es nicht um sie geht. Es geht nicht um ihr eigenes Ego. Gell? Da ist für sie nichts mehr zu holen. Da ist keine Lust mehr zu holen. Da ist keine Ehre mehr zu holen. Da ist auch kein Geld zu holen. Die wissen das ganz genau. Da ist nichts mehr zu holen. Und trotzdem entscheiden sie sich, zu bleiben, entscheiden sie sich, weiter die gute Nachricht zu verkünden. Warum? Weil sie Gott gefallen wollen. Weil sie Gott gefallen wollen. Ich war noch nie in so einer Verfolgungssituation. Ich kann nur versuchen, das, sage ich mal, auf ein Mikrohundertstel runterzubrechen, auf die Situation, in der ich mich befinde. Weil da habe ich dieselbe Dynamik. Wenn ich geliked werde für meine Predigten, ist es einfach zu predigen. Aber was, wenn es keine Likes mehr gibt? Wenn es keine Likes mehr gibt? Da sieht die Welt anders aus und dann merke ich plötzlich, ja, wem will ich wirklich gefallen? Wem will ich wirklich gefallen? Geht es mir wirklich um Gott hier bei diesem Dienst oder geht es mir um mich selbst? Wenn ich mit Flüchtlingen, ich hatte eine Zeit lang, haben wir Flüchtlinge betreut, meine Frau und ich, wenn die natürlich auf Knien ankommen und sagen, so ein schönes Land, danke, dass ihr uns helft, ihr seid so großzügig und man immer das Gefühl hat, man ist eigentlich der Messias persönlich, ist es einfach, gell? Und wenn es auch gesellschaftlich so anerkannt ist, wie es mal war, sich um Flüchtlinge zu kümmern. Aber dann kam auch der Tag, wo dann einer sagte, weißt du Daniel, immer wenn ich zu dir komme mit meinen Formularen, du kannst mir nie helfen, du machst nur bla bla, aber wenn ich zum Ivo gehe, das ist unser Rechtsanwalt hier, der hilft mir immer. Gell? Es hat mir kurz wehgetan. Gell? Ich will ja auch ein bisschen Anerkennung für meinen Einsatz. Da muss ich sagen, nee, es geht ja gar nicht um mich. Hauptsache, dem wird geholfen. Das ist das Allerbeste. Dann soll er zukünftig immer dahin gehen. Das ist viel, viel besser. Gell? Wenn ihm geholfen wird, das ist der entscheidende Punkt. Es ist einfach, ein Ranger-Team zu leiten, sage ich mal, wenn einem die Mädchen immer Kuchen backen zum Geburtstag und wenn sie einem lieben, die Kinder, gell? Und wenn man der große Held ist. Aber wenn sie sagen, was ist denn das, langweilig und daheim ist es viel schöner, ich will eigentlich gar nicht hier sein, mir ist kalt, streng dich mal an und so weiter, dann wird es schwieriger. Bin ich denn auch noch bereit, mich einzusetzen und mich einzubringen? Gell? Das legt dann alles offen. Ich würde mal sagen, der Satz, macht doch euren Dreck alleine. Das ist narzisstische Agenda. Gell? Macht doch euren Dreck alleine. Ich habe leider diesen Satz in letzter Zeit viel zu oft gedacht, manchmal auch gesagt. Gell? Das ist das Ego. Das Ego, das sagt, hier kann ich nichts mehr holen. Gell? Das ist wie so ein Luftwaffenpilot, der weiß, ich kann hier niemand mehr abschießen. Hier gibt es keine Erfolge mehr, gell, in der Krise. Für Paulus gibt es hier keine Erfolge mehr. Hier gibt es keine Anerkennung mehr, da gibt es kein Geld mehr, da gibt es keine Freude mehr. Gell? Da gibt es nichts mehr zu holen. Und dann kommt der Satz raus, ja, macht doch euren Dreck alleine. Dann bleibe ich halt lieber weg. Das tue ich mir nicht länger an. Aber genau in der Krise, in der Verfolgung zeigt sich, wem ich wirklich gefallen will, wem ich wirklich dienen will. Und genau dann habe ich die Chance wie sonst nie, Gott zu gefallen. Gerade wenn es schwierig läuft, wenn sonst nichts mehr da ist. Das ist wirklich bemerkenswert. Ja, jetzt sind wir in Thessaloniki, das war eine Handelsstadt, gell, da ging es viel um Geld, eigentlich eine Gesellschaft wie die unsere, jeder wollte seinen Profit machen, wer noch ein Haus am See hatte oder mehr, hat gleich noch ein Airbnb reingeklatscht und die Sklaven hat man als Prostituierte verkauft, jeder hat irgendwelche Deals gemacht. Wenn Leute kamen aus fremden Ländern, wenn die da in der Stadt aufgeschlagen sind, gell, ihre Lehren verkündigt haben, da war das immer ein Mordspektakel, aber am Ende ging immer die Hand auf, gell. Am Ende ging immer das Kessel rum, am Ende wollte jeder immer irgendetwas haben, gell, so wie bei uns, gell, wenn das Telefon klingelt, unbekannte Nummer, Umfrage, ja, am Ende kaufe ich Wein aus Südtirol oder eine neue PV-Anlage, wo ich schon eine habe oder sonst irgendwas. Gell? Am Ende will man immer was von mir. Jeder will irgendwas. Gell? Geld verdienen, Besitz haben. Paulus wählt hier einen anderen Weg. Das ist sehr bemerkenswert, das müssen wir uns auch noch anschauen. Er sagt, während ich euch die gute Nachricht Gottes verkündete, habe ich Tag und Nacht für meinen Lebensunterhalt gearbeitet, um niemand von euch zur Last zu fallen, gell? Muss man sich mal vorstellen. Wir haben so eine Work-Life-Balance, der hat so eine Work-Balance, gell? Der schafft möglichst viel, möglichst schnell, damit er möglichst in der Lage ist, viel zu tun für Gott, gell? Und wiederum Menschen von Jesus zu verkünden. Und es war eine harte Arbeit, gell? Zeltmacher damals, er war Zeltmacher, das sind Lederplanen und da muss man irgendwelche Löcher reinmachen und nähen und so. Das war anstrengend. Aber er hat gesagt, ich will euch nicht zur Last fallen. Es geht hier nicht um mich. Als Apostel, das sagt Paulus auch, also das ist jetzt keine generelle Absage dafür, dass man Menschen bezahlt für einen geistlichen Dienst, das ist auch Paulus nicht so, aber als Apostel hätte er Anspruch, das betont er dann auch noch, eigentlich auf eine Versorgung für seine Arbeit, dass er Geld dafür bekommt, dass man ihm das entschädigt, gell? Dass man ihm wenigstens die Spesen zahlt, wenn er schon nach Thessaloniki geht, dass man ihm wenigstens nur ab und zu ein Essen bringt, aber er sagt, nein, das lasse ich alles los, ich gebe das alles her, gell? Ich verzichte darauf, um euch nicht zur Last zu fallen. Warum mache ich das? Um Gott zu gefallen und weil ich will, dass ihr Gott kennenlernt. Und ihr könnt es am besten, wenn ich nicht nachher noch das Kessel aufmache. Gell? So könnt ihr am ehesten die Selbstlosigkeit Gottes selbst erleben und erfahren. Er geht hier mit gutem Beispiel voran. Gell? Auf eigene Kosten, könnte man sagen, macht er diese Missionsarbeit und lässt hier niemand irgendwie für sich aufkommen. Raus aus der Selbstumkreisung. Was brauche ich? Was hätte ich gern? Gell? Eigentlich bin ich jetzt müde, ich habe jetzt keinen Bock, ich habe mich schon so angestrengt. Und jetzt nochmal, aber Paulus geht diesen Schritt. Er wagt es komplett heraus aus der Selbstumkreisung, sonst hätte er niemals diesen Dienst machen können. Und das Schöne ist, es zeigt eine mächtige Wirkung. Das sehen wir dann im nächsten Vers. Gell? Von den Juden ließen sich nur wenige überzeugen. Also da gab es dann schon Stress, die werden dann auch eifersüchtig. Aber von den Griechen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten, schloss sich eine große Anzahl, also nicht wenige, gell? Nicht nur 5 oder 10, Paulus und Silas an, darunter auch viele einflussreiche Frauen, gell? Also Multiplikatorinnen, die Frau vom Bürgermeister, die Frau vom Apotheker, die Frau vom Kommandanten. Die sind da alle irgendwie und es gibt natürlich dieser Gemeinde eine ganz andere Chance und Möglichkeit. Ich finde es sehr bemerkenswert. Am Ende wirkt Gott durch die Machtlosigkeit von Paulus und die Bereitschaft, sich komplett zurückzunehmen, keine eigene Ehre zu suchen, keinen eigenen Besitz zu suchen, nicht für den eigenen Spaß, für die eigene Lust unterwegs zu sein, sich dem völlig zu entsagen, hinzugeben, zu sagen, ich will nur Gott gefallen, ich will nur Gott gefallen. Und Gott segnet es. Und er segnet ihn auch mit einer großen Liebe für die Gemeinde. Also er ist auch emotional erfüllt, kann man im Thessalonicher Brief nachlesen, wie sehr er sich nach diesen Menschen sehnt und wie sehr er sie liebt. Also er hat da, das zeigt eine ganz enorme Wirkung. Ja, was heißt es für uns? Wir leben in einer Gesellschaft, ich nenne es jetzt mal mit narzisstischen Zügen. Wir sind es nicht gewohnt, dass es nicht um uns geht, um unsere eigenen Bedürfnisse, um das, was uns wichtig ist, um dieses eigene schwarze innere Loch. Die Einladung, meine Einladung ist es, das zu tun, was Paulus getan hat, dass wir uns an ihm orientieren. Wir wollen nicht den Menschen gefallen, sondern Gott, der unsere tiefsten Geheimnisse kennt. Es geht nicht darum, dass ich geehrt werde und gelobt werde von Menschen, sondern ich richte mich wirklich auf Gott aus. Und es befähigt mich auch, das hilft mir, mein Leben anders zu gestalten und das führt mich in eine ganz neue Freiheit. Meine Einladung ist es, am Üben kann man solche Dinge, geistliche Dinge kann man am besten üben in der Gemeinde, da haben wir einen Schutzraum. Und meine Einladung ist es, die Gemeinde so zu besuchen, wie Paulus und Timotheus Thessaloniki besucht haben. Genau das Gleiche zu tun und zu sagen, wenn ich in die Gemeinde gehe, wenn ich in die Kirche gehe, wenn ich Teil dieser Gemeinschaft bin, dann verhalte ich mich genauso wie Paulus und Silas, gell? Selbstlos. Gell? Ich gehe dahin, nicht mit dem Ziel, was kann ich jetzt am meisten davon haben, wie kann ich jetzt hier gelobt werden, wie kann ich jetzt Anerkennung finden, gell? Wie kann ich jetzt im Zentrum stehen, sondern ich gehe mit der Frage, wie gehe ich in den Gottesdienst so, dass es Gott gefällt. Dass wenn ich nachher heimgehe, dass Gott sagt, wow, das war aber schön, dass Gott sich freut über mich. Gell? Ich beginne aus der Selbstumkreisung auszusteigen. Manchmal heißt es, glaube ich, und deshalb ist es gut, wenn wir das in der Gemeinde üben, heißt es auch, das eigene Ego zu frustrieren. Gell? Ganz bewusst Frustrationen vom eigenen Ego hinzunehmen und zu sagen, nein, ich will keine Ehre von Menschen, ich will Ehre von Gott. Neulich hatte man ein Problem in der Gemeinde und ich hatte eine recht gute Idee, wie man das lösen kann. Und habe dann meinem Kollegen, Ex-Kollegen Thomas gesagt, du mach das doch bitte so. Und er sagt, ja, das ist eine gute Idee, das mache ich so. Und dann kommt jemand anders her und sagt, hey, also wie der Thomas das gelöst hat, finde ich mega. So wie der Thomas müsste man es eigentlich machen. Gell? Und ich habe die ganze Zeit gedacht, halt's Maul, halt's Maul, halt's Maul. Gell? Sag einfach nichts. Gell? Ego frustrieren. Genau darum geht's. Was geht doch gar nicht um mich. Es geht nicht um mich. Gell? Ja, es geht um die Liebe Gottes und dass die rauskommt und größer kommt. Und ich muss mich nicht hier mit meinem eigenen Zeug immer beschäftigen. Ich darf mich selbst loslassen. Gell? Und was natürlich auch fantastisch ist, jede Krise, jede Gemeindekrise, jeder Gemeindefrust wird so zur Chance. Gell? Ich kann frustriert sein von der Gemeinde und sagen, macht doch euren Dreck allein. Ich kann sagen, es passt mir nicht, es bringt mir nichts. Gell? Das darf ich auch loslassen mit der Frage, okay, wie verhalte ich mich genau dann, wenn es mich ankotzt? Wie verhalte ich mich so, dass es Gott Freude macht? Jetzt erst recht kann ich Gott eine Freude machen. Indem ich mich selbstlos hineingebe und Wege finde, in dieser Krise so zu agieren, dass nicht mein schwarzes Ego, mein dunkles Ich hier alles bestimmt. Und wenn wir es hier üben, dann können wir noch einen Schritt weiter gehen und wir können uns auch der Welt schenken, gell? Rausgehen. Sich Menschen suchen, wo ich weiß, die werden mich nie lieben. Vielleicht einen Menschen, von dem ich weiß, der wird mich nie zurücklieben, von dem werde ich nie ein Lob kriegen. Aber ich übe das, ich schenke mich diesem Menschen, ich bin freundlich zu diesem Menschen, ich schenke ihm was, ich gebe ihm was, um das, was ich selbst empfangen habe, zu teilen und weiterzugeben. Der Narzisst, habe ich gesagt, wird irgendwann zum Unmensch. Der macht sich und andere kaputt. Der Mensch, der sich verschenkt, der aus der eigenen Selbstumkreisung herausgeht, der wird zum wahren Mensch. Ich habe hier ein Zitat von Viktor Frankl noch dabei, der ja als jüdischer Arzt im KZ war. Das Buch bewegt mich sehr. Und er sagt, der Mensch wird dort wirklich Mensch, wo er sich selbst vergisst. Wo er sich selbst vergisst. Im Dienst an einer Sache oder in der Liebe zu einem Du. Zum Beispiel Gott. Wenn ich mich an Gott verschenke, vergesse ich mich selbst, meine Bedürfnisse, meine Kränkungen und werde so wahrhaft zum Menschen. Das ist die gute Nachricht heute Morgen für dich und für mich. Es geht gar nicht um dich und um mich. Es geht um was viel Größeres. Wir dürfen aussteigen aus diesem Elend der Selbstumkreisung. Und ich habe uns noch einen Zuspruch dabei. Ich bitte euch aufzustehen, ich würde euch den vorlesen. Wer will, kann den gerne für sich annehmen und auch innerlich dann mitbeten und dazu innerlich leise Amen sagen. Und wer das nicht will, der muss es ja nicht tun. Jesus sagt: Kommt alle her zu mir, die ihr müde davon seid, ständig um euch selbst zu kreisen. Kommt alle her zu mir, die ihr keine Lust mehr habt zu fragen, was hab ich jetzt davon? Kommt alle her zu mir, die unter der eigenen Profitgier leiden. Kommt alle her zu mir, die ihr es satt habt, bei den Menschen beliebt und gesehen sein zu wollen. Gott ist größer als ich und du, und die Liebe ist größer als ich und du. Wage es, dich an Gott und die Liebe hinzugeben. Wage es, hier geht's nicht zu sagen, hier geht's nicht um mich, sondern um Gottes Liebe. Wage es sogar für ihn und seine Liebe zu leiden und Schmerzen zu ertragen. Wage es, dich und deine Bedürfnisse loszulassen für Gott. Das, so sagt Jesus, ist der Weg zum Glück, zum Leben. Und diese Menschen werden die Welt verändern. Amen.